25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berbling Air.
Herzlich willkommen zur Immer Freiheit hier auf Radio Free FM 102,6 MHz. Und keine Sorge, der Levin, der übernimmt auch nachher gleich wieder. Aber zuerst habe ich mir gedacht, die erste Stunde, die kralle ich mir. Denn wir haben ja so ein Mini-Jubiläum eigentlich zu feiern. Denn
Jubiläum!
Nach einem halben Jahr wieder back im Biss, back in Ulm, habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir mal quatschen. Diesen Vergleich mit Corona zurückkommen und davor auf Weltreise sein, das stelle ich mir interessant vor. Und deshalb ein wärmstes Hallo, Philly.
Moin, moin, Leute. Bin wieder zurück.
Ja, du bist wieder zurück und du hast mir jetzt zum ersten Mal seit gefühlt einer Trilliardigkeit wieder im Studio.
Hier bei Radio Free FM mindestens seit über 3 Jahren mal wieder im Studio. Und das letzte Mal, als ich im Studio war, war am 17. Dezember 2019 in der Hauptstadt von Namibia. Das ist?
Irgendwas mit M.
Windhoek.
Wusste ich. M umgedreht.
Genau. Und ich habe dir was mitgebracht und damit fangen wir heute mal an. Und zwar, was ist das?
Eine Thermoskanne.
Das ist eine Thermoskanne und die Thermoskanne mache ich da mal auf. So, und hab sie entsichert. So. Dann habe ich dir hier was, und zwar, das ist ein Glas voll Grünes. Was könnte das sein?
Tee?
Es ist Tee, es ist wunderbarer Tee, es ist sogenannter Yerba. Und zwar, was wir jetzt kochen werden, ist sogenannter Mate.
Und oh, einen originalen Mate?
Einen richtigen Mate. Für einen Mate braucht man nämlich eine Mate. Diese Mate, das ist praktisch hier das Gefäß, das ist praktisch hier aus Holz gedrechselt, hat eine Vertiefung, ist ungefähr 20 cm hoch, innen hohl. Und da fangen wir jetzt eben mal mit an. Und was wir noch am Schluss brauchen, ist noch ein Strohhalm. So, das ist die sogenannte Bombicha. Und heute kochen wir live Mate in der Sendung. Und zwar, das Ganze funktioniert so, ich fülle jetzt praktisch mit diesem Tee, der nennt sich Yerba. Yerba ist Spanisch und das heißt einfach nur Kräuter. Damit fülle ich jetzt dieses Gefäß auf.
So. Heißt, ich habe danach auch so eine schön belebende Wirkung, wieder 8 Kilogramm.
Exakt, am Ende, deswegen habe ich dir vorher gesagt, du sollst nicht so viel Kaffee trinken am Schluss. Bist du hier an der Decke und machst den Kolibri. So, also ich habe jetzt dieses Gefäß halb gefüllt mit diesen Kräutern. Und jetzt kommt ein bisschen kochendes, also nicht kein kochendes, es ist nur 80 bis 90 Grad heißes Wasser. Und das kommt jetzt eben hier in dieses Gefäß rein. Jetzt nehme ich die Bombicha, tue das alles ein bisschen umrühren. Am Anfang darf man das noch, das sagen dir die Argentinier auch, am Anfang darfst du noch die Bombicha noch ein bisschen rumrühren. Später darfst du nicht mehr anfassen, sonst kommst du ins Gefängnis in Argentinien. Das ist wirklich so. Also da gibt es strenge Regeln, wie man in Argentinien den Mate trinkt. Und und ich würde sagen, es ist schon angerührt und fertig. Du darfst mal anfangen und der erste Schluck, der ist der heftigste.
Okay, wir reichen jetzt mal hier durch.
Du trinkst das jetzt einmal ab und sagst, wie es schmeckt.
Okay, also verehrte Hörerschaft, ich habe vor mir das Gefäß und werde jetzt, also ganz normal
Schluck. Ganz normal abtrinken, ganz normal. Es wird vielleicht ein bisschen heiß sein.
Oh, ich fühle mich wie beim großen Kochen, wenn das Bild so an den Kochtopf herangeführt wird und alle.
Ja, wie kann denn das schmecken?
Also, es erinnert mich schon auch an den Hauch von Tabak.
Ja, er ist geräuchert. Er ist, also der Mate wird praktisch sehr, sehr grob. Die ganzen Äste werden abgeschnitten und dann kommt es wie in so Wäschetrommeln und da unten lodert richtig ein Feuer. Und da geht der Urwald gerade ein bisschen flöten für die Produktion von Mate. Er wird tatsächlich 3-mal geräuchert und getrocknet und dann wird er 2 Jahre lang in Säcken gelagert und danach wird er erst abgefüllt. Also das ist das Prozedere von Mate. Und ich finde, hauptsächlich ist er halt bitter. Das sticht halt hervor.
Ich finde es gar nicht, also klar, schon bitter, aber ich kenne Praktikanten bei FreeFM, die deutlich bitteren Kaffee machen. Okay. Und jetzt sieht man ja, gut, das ist jetzt schwierig zu beschreiben für die Hörer da draußen, aber oben liegt jetzt ja noch eine Riesenschicht von befeuchteten
genau.
Blättern fülle ich dann eigentlich auch, wenn ich jetzt leer wäre, mit Wasser wieder auf oder muss ich immer wieder neuen?
Aus peu à peu. Also man schüttet jetzt immer wieder aus und wäscht praktisch diese Kräuter aus, diesen Tee. Und am Anfang nimmt man eben relativ wenig, weil sonst wird er einfach zu stark. Wenn du den gleich am Anfang komplett aufschüttest, geben alle Kräuter auf einmal ihr ganzes Koffein ab und deswegen
dann kriegst dann du. Dann nehme so ich doch daraufhin noch mal kurz einen Schluck.
trink leer und dann füllt man es wieder auf und dann bin ich dran. Sehr gut. Ah. Und gerade in Uruguay, Argentinien, Brasilien und Paraguay wirst du eigentlich öfters das Phänomen sehen, dass sehr viele Menschen eine Thermoskanne unterm Arm haben und jetzt weißt du warum.
Jetzt weiß ich warum, ja. Du wirst lachen, das habe ich mich tatsächlich auch in Dokus oder so, wenn ich mir die mal angeschaut habe, schon gewundert. So, es ist kaum normales Wasser dabei, sondern die Leute haben Thermoskannen mit. Und da habe ich mich schon auch gefragt, für was. Jetzt habe ich die Antwort. Ja, verehrte Hörerschaft, es lohnt sich, hier einfach bei FreeFM vorbeizuschauen, denn ich wurde gerade verwöhnt mit einem feinsten Mate.
Aus Argentinien.
Direkt aus Argentinien. Und ich denke mal, das ist ja der perfekte Einstieg ja auch in das, über was wir hier quatschen werden. Du warst auf Weltreise, warst knapp 3 Jahre lang unterwegs, hast, ich denke mal, gefühlt jede Ecke der Welt dann erlebt. Und das Schöne ja auch mit dem Fahrrad und mit deinen Hörnern am Helm.
Mit meinen Hörnern am Helm. Und man muss ja immer dazu sagen, ich hatte noch 3 Gegenstände dabei, die unnützlicher nicht hätten sein können. Und zwar einen Golfschläger, eine Posaune und ein Spätzlebrett. Und damit bin ich um die Welt geradelt.
Ja gut, als die Ulmer werden dich ja eh kennen, für alle, die jetzt vielleicht gerade mal nur spontan bei FreeFM sind. Als Vollblutmusiker war natürlich für dich die Trompete, musste ja mit. Wie ist es denn, wenn man dann mit Spätzlebrett, ich denke mal, gab's da in Ländern gewisse Leute, die sich dann schon gefragt haben, so, was ist das? Was macht man damit?
Ich glaub, hast du die Spätzleskultur rausgebracht? Das erste Mal war es, glaube ich, tatsächlich in Moskau, in der Hauptstadt von Russland. Und da war es so, ich war in einem Hostel und wurde am Abend von den Leuten, die im Hostel auch arbeiten, eingeladen. Die hatten ein riesengroßes Hähnchen und jede Menge Reis und habe dann fleißig mitgegessen. Und dann habe ich irgendwie, nachdem wir gegessen haben, habe ich dann gesagt, okay, vielen Dank, war lecker und morgen koche ich. Und habe sie dann auch alle, die, was waren 7, 8 Leute oder sowas, was wir mitgegessen haben. Und am nächsten Tag habe ich dann einfach Mehl, Eier, Käse und dann eben noch Zwiebeln, mache dann immer Röstzwiebel dazu und habe dann eben halt einfach eingekauft und angefangen zu machen und dann standen ungefähr 5 Russen um mich rum, wie ich mit meinem Spätzlebrett da gerade Spätzle mache und die haben sowas noch nie gesehen und haben den Kopf geschüttelt und dann habe ich so, ja, das ist heute das Abendessen, heute koche ich und kam super gut an. Ich glaube, eins der lustigsten Sachen war in Sri Lanka, da habe ich eben Couchsurfing gemacht. Da habe ich dann auch Spätzle gemacht und dann hat mein Gastgeber gesagt, hat sich das angeschaut und so probiert und dann hat er gesagt, okay, ich mache einen Chicken Curry dazu. Und hat auf der nächsten Herdplatte einfach ein ganz gewöhnliches sri lankisches Chicken Curry dazu gemacht und einmal Käsespätzle mit Chicken Curry gegessen. Das ist das Geilste, was geht. Also so schön scharf und soßig auf der einen Seite, dann die Spätzle auf der anderen. Es ging super gut, also... Ich sollte ein Kochbuch schreiben.
Wollte gerade sagen, also das klingt A nach einer eigenen Kochsendung und B auch nach dem perfekten Austausch von Kulturen.
Ja, die anderen Sachen waren auch nicht ohne. Also die Spätzle habe ich eben hauptsächlich eben gemacht, jetzt um jetzt einen Gastgeber, der mich jetzt eine Zeit lang eben beherbergt hat, mich eben zu bedanken und am letzten Abend zu sagen, so, heute koche ich dir was landestypisches, was komplett für mein Land typisch ist. Und das war schön. Die Posaune ist dann eigentlich erst mal angedacht als Straßenmusik gewesen. So oft habe ich aber gar nicht Straßenmusik gemacht. Dann habe ich die Posaune eigentlich hauptsächlich eben dazu benutzt, um entweder Barrieren niederzureißen. Also zum Beispiel, du gehst mal abends in Bulgarien weg, gehst in eine Bar, legt ein geiler DJ auf, aber du bist allein. Du bist in einer fremden Stadt allein, du hast keinen zum Sprechen. Und was machst du? Du gehst zum DJ hin und sagst, darf ich meine Posaune auspacken und mit dir mitspielen? Dann sagt der DJ, natürlich, Alter, leg los. Dann packst du deine Posaune aus und spielst. Und es ist scheißegal, ob es gut ist oder schlecht. Danach hast du auf jeden Fall mindestens einen, der wissen will, warum hast du das gerade gemacht. Und dann hast du einen Gesprächspartner. Dann bist du nicht mehr allein. Dann bist du auf einmal in einer fremden Stadt. Am Anfang wollte niemand was von dir wissen, weil du kannst kein Bulgarisch. Aber nachdem du eben das gemacht hast, ist dann irgendjemand her, der sieht, ah, das ist irgendein verrückter Tourist und der will dann mit dir reden. Und dann hast du jemanden, mit dem du reden kannst. Und ansonsten habe ich die Posaune eben hauptsächlich noch dafür benutzt, mich eben auch zu bedanken, dass wenn ich mal irgendwo mal in der Familie war, es ist meistens in Schwellen- oder dritten Weltländern eben gewesen, dass mich sehr oft Familien eben eingeladen haben und die haben dann meistens kleine Kinder. Und immer wenn ich eingeladen wurde, habe ich die Posaune genommen und habe dann eben halt auch ein Ständchen gespielt, um mich zu bedanken halt. Es ist halt immer dann das Problem, gerade mit Sprachbarrieren halt. Und wenn du kleine Kinder hast, du kannst nicht mit ihnen reden. Du kannst lustige Anekdoten machen. Ich glaube, einmal Kinder haben es in Indonesien mal mich auf den Punkt gebracht und haben mich Mr. Bean genannt. Das hat sie ziemlich getroffen, weil ich halt einfach auch irgendwie gestikuliert habe und irgendwie lustig durch die mit den Armen gefuchtelt habe oder irgendwas gemacht habe. Aber eigentlich ist die Konversation gleich null. Du kannst kein Indonesisch und die können kein Englisch. Und ja, der letzte Gegenstand war im Endeffekt der Golfschläger. Und der Golfschläger, das ist so ein Ding, den schleppe ich schon eine ganze Weile eigentlich durch die Welt rum. Der kam auch irgendwann mal auf einer Reise eigentlich ins Gepäck. Ursprünglich war der Golfschläger, ich glaube, ich habe den mal im Spammel gefunden, zusammen mit einem Klassenkamerad. Da haben wir uns den Spaß draus gemacht, am Fußballplatz Bälle abzuschlagen, die wir irgendwo mal georganisiert haben. Und ja, und ich glaube, eins der ersten Momente war mal, dass ich den dabei hatte in Formentera und ein Freund hatte dort ein Ferienhaus von seinem Vater und dann waren wir da und dann habe ich einfach meinen Golfschläger am Strand ausgepackt. Da war keine Socke am Strand und dann haben wir einfach mal Bälle abgeschlagen und das war irgendwie toll. Und dann sind wir mal eine Radtour gemacht, haben den Golfschläger mitgenommen und sind auf die höchsten Klippen, auf die Steilklippen von Formentera und haben uns da hingestellt neben den Leuchtturm und haben rausgeschlagen ins Meer. Und irgendwie hat das so einen Kick mir gegeben, weil ich gesagt habe, das ist irgendwie cool. Und dann habe ich mir so persönlich so ein Ding halt erstellt, so eine Liste, nenn's Parodie einer Bucketlist oder einer Liste, die ich gerne machen würde, bevor ich sterbe. Und das heißt halt einfach, ja, ich möchte halt an Orten spielen, wo noch nie ein Mensch zuvor gegolft hat. Und mittlerweile kann ich sagen, ja, ich habe ein paar Orte gespielt, die noch nie ein Mensch zuvor gegolft hat. Oder ich weiß nicht, ich kenne noch nicht so viele Menschen, die vor dem Opernhaus in Sydney einen Golfball ins Meer geschlagen haben.
Ja, da durftest du einer der wenigen sein.
Ja, und jetzt jedes Mal, wenn ich eigentlich so dieses Opernhaus von Sydney sehe, dann kann ich sagen, oh, das Opernhaus von Sydney, ja, dann sage ich, ja, da habe ich schon Golf gespielt, ja, kenne ich. Man muss dazu sagen, viele der Hörerschaften finden es vielleicht jetzt irgendwie blöd, wenn man irgendwie Bälle ins Wasser spielt oder sonst irgendwas, aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe in jedem Land mehr Müll aufgesammelt an Plastikflaschen oder sonst irgendwas, als ich Bälle ins Meer gespielt habe. Und ich glaube, das ist für mich persönlich ist es ethisch vertretbar. Ich sage halt, okay, das ist halt mein Ding, das habe ich gemacht und ich habe die Welt nicht mehr verschmutzt, als sie schon ist.
Jetzt komme ich vielleicht gerade nochmal zu der Geschichte zurück mit deiner Posaune. Heißt, da kann man schon sagen, das war dein bewusster Eisbrecher.
Ja, ist natürlich so, aber das habe ich eigentlich auch hier schon immer ganz oft halt gehabt. Zum Beispiel jetzt mit einem Eihahn habe ich eigentlich auch schon mit seiner Barisch Manchu Experience Band, wo er auch mal das Friedenskonzert macht. Er holt ja immer ganz viele Musiker zusammen. Da ist ein Nepalese dabei, ein Marokkaner, der. Eigentlich komplett wild aus der ganzen Welt bringt der Musiker zusammen, aber wir spielen alle auf dem gleichen Rhythmus und machen die gleiche Musik. Das ist ja das Tolle halt. Eigentlich würden wir uns so nie zusammentreffen, aber nur wegen der Musik kommen wir zusammen und ich finde halt einfach halt, ja, Musik kennt halt keine Grenzen. Das ist die einzige Sprache auf der Welt, die du überall sprichst. Was allerdings lustig war, ist in Afrika, bin ich am Schluss auch durchgekommen und Afrika habe ich auch meine Liedchen getrellert, keine Ahnung, so When the Saints oder den Cantina-Song von Star Wars oder alles Mögliche halt, so was man so schnell spielen kann. Und die Afrikaner fanden es eigentlich schon immer lustig, aber sie fanden es nach ein, zwei Liedern, war es dann auch gut. Und ich habe dann eigentlich so schnell gemerkt, dass sie eigentlich ein bisschen gelangweilt sind, weil es alles ein Rhythmus ist. Es ist alles Viervierteltakt, aber Afrikaner, die haben halt komplett anderes Rhythmusfeeling. Bei den Afrikaner könntest du praktisch nur einen Ton nehmen, aber wenn du ihn rhythmisch phrasierst, sowas machen würdest und es durchziehen würdest, dann hätten die Afrikaner würden alle zum Tanzen anfangen. Aber wenn du irgendein Lied in Tanznummer spielst, dann hören sie es an, sagen, ja, okay, war schön, aber gut, langweilig eigentlich. Sie sind sehr rhythmisch halt, das ist halt der Unterschied. Das habe ich dann auch manchmal festgestellt, als ich manchmal gespielt habe. Sie fanden es dann schon ein Hingucker, wenn mal jemand eine Posaune auspackt, weil das hat dann niemand gesehen. Aber ja, sollen wir Musik machen?
Ich habe
so viel über Musik geredet.
Jetzt machen wir mal. Und jetzt, doch, wir haben es ja gesagt, es wird umständlich, aber wenn wir jetzt so abschweifen, sag mir noch mal einen Song, der so für deine Reise essentiell notwendig war.
Ei, für meine Reise essentiell. Oh, ja klar, die Rolling Stones, I'm Free.
Alles klar. 25 Jahre. Free FM. Willkommen zurück. Nicht nur Philly, sondern auch die lieben Hörer da draußen. Und ich muss sagen, meine Laune ist von, ich sag's jetzt mal ganz blob, von Donnerstag, wie man sich halt um eins fühlt, auf so gefühlt Sonntag richtig ausgeruht. Mein Kopf ist frei, diese Mate ist geil. Naja, wir haben gerade viel über Musik gesprochen, über deine Posaune, deinen treuen Begleiter. Du hast mir auch schon deine drei Gegenstände genannt. Was mich aber vor allem interessiert, den Verlauf deiner Route. Ich weiß noch, am Anfang waren doch erstmal 2 Jahre doch nur angeplant.
Ja, es war am Anfang gar nichts eigentlich angeplant. Also ich habe mal irgendwie rausposaunt in die Welt. Boah, ich habe jetzt mal irgendwie eine Auslandskrankenversicherung für 2 Jahre abgeschlossen. Joa, so viel. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe nie eine Radreise gemacht. Nie ist jetzt relativ im Alter von 7 Jahren habe ich tatsächlich mit meinen Eltern und meinem Bruder mal das Altmühltal gemacht, ja. Aber das war, wie gesagt, eben vor 30 Jahren. Und ja, ansonsten, meine Motivation war eigentlich halt, ja, ich habe jetzt mein Studium zu Ende und jetzt oder nie und habe mir eigentlich so eine Reise um die Welt eigentlich schon lange eigentlich mal angedacht und irgendwie über die Jahre kam es halt, ich mache das jetzt mal mit dem Fahrrad und habe das natürlich schon tatsächlich auf langfristig geplant, aber im Kopf habe ich mir halt eigentlich auch gesagt, ne, du hast noch nie gemacht, du weißt ja gar nicht mal, ob es dir gefällt oder nicht, Fahrradfahren und so. Und deswegen habe ich mir eigentlich gesagt, ich fahre jetzt halt mal einfach die Donau entlang und habe eigentlich auch meine Riesenreise eigentlich auch immer etappenweise eben halt zerlegt und habe gesagt, so, das erste Ziel ist die Donau. Und wenn es mir am Ende der Donau gefällt und immer noch Bock habe, dann mache ich auch weiter. Aber wenn mir am Ende der Donau sagt, nur Platten, Pleiten, Pech und Pannen, kein Bock mehr, dann hätte ich es auch nicht irgendwie als beschämend gefunden zu sagen, ich breche jetzt ab und fahre wieder heim. Mhm. Aber zumindest hätte ich das irgendwie geschafft. Zumindest hätte ich dann eben gesagt, okay. Und Tatsache, heute ist nämlich ausgerechnet sogar mein 3-jähriges Jubiläum. Heute, vor genau 3 Jahren, bin ich am Ende der Donau angekommen. Ist heute auch lustig. Ja, und wie gesagt, ich habe überhaupt kein Training gehabt. Ich habe über 90 Kilogramm damals gewogen. Ich habe fast täglich irgendwie einen Grund gefunden, mal ein Bier zu trinken mit Freunden. Ich habe gut geraucht. Ich habe, keine Ahnung, bis zu 10 Zigaretten mindestens am Tag geraucht und habe überhaupt kein körperliches Training gehabt. Habe vor Jahren mal Sport gemacht und habe dann aber halt am 10. Juli einen Freund gehabt, der hat gesagt, er fährt zumindest mit bis nach Budapest. Und dann sind wir einfach am 10. Juli mit dem Zug hier von Ulm bis nach Donaueschingen gefahren und sind von Donaueschingen wieder zurück nach Ulm gefahren. Das war so unsere Teststrecke. Und da haben wir einfach mal gesehen, funktioniert es nicht, kann man nochmal was umpacken. Und ja, ich habe tatsächlich nochmal 2 Tage umgepackt und nochmal ein bisschen rumgemacht und ein paar Sachen haben nicht so funktioniert, wie sie hätten sollen. Und dann war es dann tatsächlich so der Tag, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt heute geht es dann los. Und das ist dann wirklich so ein Tag gewesen auch, wo du, glaube ich, innerlich an einem Punkt bist, eigentlich bist du nie bereit. Eigentlich gibt es immer noch mal irgendwas, was du noch erledigen kannst. Oh, ich habe noch einen Herd an. Oh, ich habe noch das irgendwie. Irgendwie gibt es immer noch mal irgendwie was nachschauen.
Ich habe den Teller nicht abgewaschen.
Hab den Teller, habe einen Schlüssel fallen lassen. Eieieiei. Und eigentlich so mental bist du nie vor. Und dann fährst du los und dir wird dann auch irgendwann klar, so schnell komme ich jetzt auch nicht mehr heim. Und das wird dann auch immer weiter und immer weiter. So am Anfang bist du noch in Deutschland und da ist noch am Anfang jeder Tag glasklar, eigentlich so wie so ein Märchen. Oh, ich habe jetzt zum ersten Mal wild gezeltet an dem Fischersee und da habe ich das gemacht und uiuiui. Und mit der Zeit trägt sich es aber auch ab. Dann wird es irgendwann mal Normalität für dich und dann fängt auch irgendwann mal dein Kopf an zu schalten, dass du frei wirst mental. So, es ist, ich würde sagen, es dauert auch mindestens ein Vierteljahr, bis dein Kopf auch mal abschaltet und dieses deutsche Denken auf die Seite legt. So am Anfang fragst du dich immer noch, darf man das nicht, passiert da was? Und später wirst du eigentlich immer naiver und eigentlich immer, ach ja, passiert schon nichts, mach ich jetzt einfach. Wenn es nicht klappt, dann mache ich es halt anders. diese Leichtfertigkeit, einfach diese Naivität, die brauchst du einfach halt. Umso mehr du darüber nachdenkst, umso mehr hältst du dich davon ab, irgendwas zu tun. Und das ist, glaube ich, so das ganze Psychische. So eine Radreise, so eine Tour um die Welt, das ist eigentlich das Einzige, was dich bremst, bist du selber und dein Denken. Wenn du einfach sagst, das mache ich jetzt, fang an, was soll passieren? Es ist selbst, also mit meinen Sachen, ich habe mir auch immer gedacht, oh, theoretisch könnte ich nur das mitnehmen oder das nur und das. Ist egal, fahr einfach los und alles, was du daheim liegen hast lassen, das kannst du dir auf dem Weg kaufen oder du bist ja nicht mal aus der Welt, du bist ja noch in Zentraleuropa, da gibt es auch noch alles. Keine Sorge, das ist alles so ein Ding, auch das Loslassen. Und dann, wenn du auch Wiener kommst, dann magst du eigentlich erstmal, was du wirklich gebraucht hast und was nicht. So am Anfang gehst du los, hast zwei Pullover dabei und fünf Unterhosen und nu und das und Zell und jenes und Buch. Das brauchst du alles nicht. Das ist weniger, ist da manchmal mehr. Und ja, meine Strecke an sich, wie gesagt, ich bin die Donau runtergefahren. Also am 10. Juli bin ich losgefahren in Donaueschingen und heute haben wir den 29. September, sowas. Da war ich dann am Ende der Donau. Aber ich bin eigentlich gefahren über Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn bis Budapest. Da ist dann mein Freund gegangen, der Oko, und mein Bruder ist gekommen. Mit meinem Bruder bin ich dann über Serbien. Da waren wir noch auf einem super Festival, auf dem sogenannten Guča-Festival, das größte Trompetenfestival jenseits von Jericho. Es ist, glaube ich, das weltweit größte Balkan-Festival volkstümlicher Musik im Balkan. Unbedingt, das ist so ein Ding, da muss man mal hin. Gehe ich auch nochmal hin, das ist verrückt.
Auch mit dem Fahrrad?
Nee, da haben wir zum Glück einen Kontakt gehabt über einen Rainer Walter, der ja auch hier ist. Und der hat uns einen Kontakt vermittelt und da konnten wir die Fahrräder unterstellen. Und dann sind wir von Belgrad bis nach Guča, das waren fast nochmal 500 Kilometer oder sowas halt. Und das ist, Serbien ist im Süden sehr, sehr bergig. Das hätte man nicht so einfach geschafft. Das war ganz gut, dass wir es da auch unterstellen konnten. Und das Festival, das ist halt auch sehr, sehr viele betrunkene Serben, da garantiert man von nichts. Aber es ist sehr günstig im Endeffekt. Es kostet keinen Eintritt und die Preise in Serbien sind halt einfach niedrig und ich glaube, da kommst du, keine Ahnung, so ein geiles Spanferkel, Cevapcici und Bier kriegst für 5 Euro so ein Menü oder sowas halt. Das ist das Geilste und es ist nichts für Vegetarier und Veganer. Es ist einfach ein komplettes Fleisch- und Bierfestival. Aber keine Ravioli-Dosen mitnehmen oder sonst irgendwas. Bleib da das daheim, man kann super gut essen dort. Und ja, die Musik ist einmalig. Also, du siehst dann so Bands wie Boban Markovic und Emil Kusturica und bla bla bla, wie sie alle heißen. Und boah, das ist einfach die Bombe. Das ist ein ganzes Fußballstadion. Eintritt umsonst. Es ist einfach geil. Guča heißt das Ding. Guca Trompetenfestival in Serbien. Da war ich mit meinem Bruder. Wir hatten eine gute Zeit. Das geht fast eine ganze Woche. Und dann sind wir zurück nach Belgrad, sind dann entlang die Donau entlang der rumänisch-serbischen Grenze gefahren. Ich fand persönlich das den schönsten Abschnitt der Donau. Es war halt einfach sehr bergig, da hat sich die Donau praktisch durch die südlichen Karpaten gefressen. Sprich, da ist es sehr bergig und die Donau ist ungefähr so breit oder sogar noch schmaler als bei uns, aber sie ist 100 Meter tief dort. Oh. Das ist die tiefsten Stelle der Donau dort. Das ist unglaublich. Also das denkst du halt auch so. Aber unglaublich. Und wirklich wunderschön. Also, aber es ist auch gefährlich. Man soll es nicht mit der leichten Schulter nehmen und jetzt sagen, okay, dann mache ich jetzt meinen nächsten Familienurlaub und fahre da entlang der Donau in Serbien. Es ist auch gefährlich, weil man einfach auf der Straße fährt und es gibt praktisch kaum eine Schulter. Man fährt wirklich auf der Straße, es gibt keinen Fahrradweg oder sowas wie bei uns. Es ist nicht ohne. Aber selbst ich habe mich dann daran gewohnt, dass du jeden Tag eigentlich mehrere Male überfahren werden kannst oder übersehen werden kannst. Du findest dich damit ab und stumpfst eigentlich innerlich ein bisschen ab. Aber das tut eigentlich ganz gut, weil das nimmt dir die Angst.
Ja klar, bevor man da jetzt minütlich seinen Kopf dahin verschwendet. Ja. Ich denke mal, da musst du mit dem Kopf woanders sein.
Und da musst du einfach cool bleiben. Und wenn hinter dir ein LKW hupt, dann mach einfach noch mehr Platz.
Legst dich wie in Deutschland drauf an und sag, das ist mein Platz. Meins.
Nee, bremst einfach ab und fahr in den Straßengraben rein oder irgendwie sowas. Der hat es eiliger als du. Der hat das größere Gefährt.
Ich wollte gerade sagen, der wiegt ein bisschen mehr.
Genau. Ja, wie gesagt, mit meinem Bruder bin ich dann runtergefahren bis nach Sofia in die Hauptstadt von Bulgarien. Da ist mein Bruder dann heim über Frank Meyer, der auch hier bei 3FM aktiv ist. Der hat mir damals eine Stelle eben über einen Freund in der Nähe von Varna besorgt. Da habe ich 2 Wochen lang auf einer Straußenfarm gearbeitet. Und dort habe ich dann meine Tour weitergemacht, bin dann hochgefahren, immer entlang dem Schwarzen Meer zum Donaudelta, habe mir das Donaudelta angeschaut, da war ich, wie gesagt, jetzt heute vor 3 Jahren bin ich da angekommen, habe da eine Exkursion ins Delta reingemacht und bin einmal nach Sulina. Das Donaudelta muss man sich so vorstellen, das ist eine Fläche von Bayern und es ist alles Tümpel, Seen, Kanäle, Donau. auf einer Fläche von Bayern.
Ist eine gewisse Größe, ja.
Das ist ein Naturschutzgebiet. Und da gibt es eine größere Stadt, die heißt Tulča. Da kommt man noch gut mit dem Fahrrad hin. Und von Tulča spaltet sich auch nochmal die Donau und spannt im Endeffekt dieses riesen Delta eben auf. Und dann gibt es dann tatsächlich nur Städte, die heißen zum Beispiel Sulina. Da gibt es mehrere Städte auch noch. Und die sind dann wirklich am Punkt Null, am Kilometer Null. Aber dann kommst du nicht mehr hin mit dem Fahrrad, weil es ist nur noch Wasser alles. Es gibt praktisch nur noch Schnellboote oder Fähren oder irgendwas sowas. Und das sind dann auch so Distanzen, du fährst 2 Stunden mit einem Schnellboot von Tulča nach Sulina. Mhm. Und Sulina ist dann wirklich, ich fand es mystisch, ich fand es legendär, das hat voll was gehabt. So ein bisschen, zwar auf der einen Seite ein bisschen morbide und runtergekommen, auf der anderen Seite hat es was von der Geisterstadt und so ein bisschen, so nicht viele Menschen, es gibt keine einzigen Autos, es gibt keinen Verkehr, aber trotzdem irgendwie so cool, will ich entdecken. Das ist so, so ganz faszinierend irgendwie, das hat mich voll geflasht. Und das will ich auch definitiv nochmal hin, so eins der Gegenden, wo ich sage, da hat es mir voll gefallen, das war das Donaudelta und auch die Stadt Sulina. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, mal 2 Wochen dort Urlaub zu machen, Zelt mitnehmen, vielleicht ein Kanu mieten und da ein bisschen rumfahren oder sowas halt. Das hat voll was. Und ich finde das manchmal so schade, weil eigentlich denkt man halt immer nur, ja, den Amazonas-Delta, das muss besonders sein oder das. Aber in Europa selbst, wir haben hier auch Pelikane und die verrücktesten Vögel und Wildtiere, was du dir nur vorstellen kannst. Und das ist auch wunderschön. Das hat man aber gar nicht so auf dem Schirm. Das ist komplett unterbewertet. Ja, und sonst ging es weiter. Ich bin dann von Tulča, habe ich mir dann natürlich meine Gretchenfrage gestellt. Ja, machst du weiter oder nicht? Natürlich mache ich weiter. Es war dann im Kopf gar keine Frage mehr. Jetzt ist nur irgendwie nur 50 Kilometer, dann bin ich in Moldawien. Dann bin ich schon wieder in der Ukraine. Dann bin ich nur hochgefahren bis nach Odessa. Und von Odessa hat es dann auch langsam, war dann Herbst in der Ukraine, hat es auch öfters mal geregnet und die Distanzen in der Ukraine waren dann auch sehr, sehr groß. Also von einem Dorf zum nächsten sind schon mal 40 Kilometer oder sowas halt. In der Ukraine völlig normal. Mhm. Und Russland kannst du fast sogar noch mal eine Null hinkleben. Und deswegen bin ich in Ukraine dann eigentlich bis Odessa gefahren, dann bis nach Kiew bin ich mit dem Zug. Dann Kiew war ich auch eine Woche, 10 Tage, habe mir das angeschaut. Dann bin ich bis Moskau hoch mit dem Bus. Von Moskau bin ich auch gut angeschaut, fast 2 Wochen. Dann bin ich mit dem Zug bis nach Wolgograd runter. Und Wolgograd bin ich nach Sotschi. Da wollte ich mit dem Fahrrad rüberfahren nach Georgien. Da war aber so eine blöde besetzte Provinz im Weg, die noch vom Kaukasus-Konflikt 2009 her ruhen. Da kommst du gerade nicht so durch. Und dann habe ich wieder einen Zug genommen und bin nach Vladikavkaz. Und Vladikavkaz habe ich dann über die Grenze geschafft, über den Kaukasus nach Tiflis. Und das war für mich dann so ein Ort, Tiflis, die Hauptstadt von Georgien, wo ich dann wieder neue Pläne gemacht habe, wie ich jetzt weitermache, wie geht es jetzt weiter. Und ich habe mich dann kurzerhand entschieden, nachdem ich ein bisschen hin und her getan habe, dass ich nach Sri Lanka gehe. In Sri Lanka habe ich dann 2 Monate im Wassersportbereich gearbeitet. Dann bin ich von Sri Lanka nach Indien, bin einmal quer durch Indien. Da habe ich einen Sammy getroffen, einen Samuel Retting.
Ah!
Der war auch zufälligerweise gerade in Indien.
Nein.
Da haben wir uns getroffen. In Udaipur. War ein lustiges Wochenende. Und dann von Indien bin ich einmal so quer durch. Also von Mumbai über Ahmedabad nach Neu-Delhi hoch nach Varanasi und Kalkutta. Die letzten 2 Städte habe ich auch in einem Bus und Bahn lang gemacht, weil mir dann die Zeit ausgegangen ist. Ich war 2 Monate in Indien. Dann bin ich rübergehupft nach Bangkok. Von Bangkok bin ich runtergefahren über Malaysia nach Singapur, dann über die Inseln Sumatra nach Java. Das gehört zu Indonesien. Indonesien bin ich dann rübergehüpft nach Australien, habe dann dort ein halbes Jahr in der Gastronomie gearbeitet, war in Neuseeland. Neuseeland, dann nach Argentinien, nach Buenos Aires, bin zu den Wasserfällen Iguazu hochgeradelt und von den Iguazu-Wasserfällen über Südbrasilien nach Rio de Janeiro hoch. Und von Rio de Janeiro bin ich jetzt im November geflogen bis nach Kapstadt und von Kapstadt bin ich jetzt hochgefahren über Namibia, Botswana, Simbabwe, Sambia, Tansania bis an die Grenze von Kenia und dann kam Corona. Und jetzt bin ich am 1. April wieder hier angekommen. Also long story short. Ich habe jetzt nichts erzählt, was ich da jetzt immer gemacht habe.
Also zu einzelnen Geschichten würde ich sagen, kommen wir einfach nach der nächsten Musikpause.
Ja. 25 Jahre. Free FM.
Wir kommen zurück bei der ersten Sendung, wo die Moderatoren und die Gäste immer fitter werden von Abschnitt zu Abschnitt. Der Mate macht's möglich. Ja, den hast du aus Argentinien, hast du vorhin gesagt, direkt.
Genau.
Heißt?
Ja, genau.
Heißt, der kam ja erst relativ spät dann ja in dein Leben hinein.
Ja, also ich war jetzt vor gut 1,5 Jahren in Argentinien. Am Anfang, ja, das habe ich schon immer irgendwie mal gesehen und sowieso, aber am Anfang war ich ganz schüchtern eigentlich, was das halt angeht und sowieso, bis dann irgendjemand mal gesagt hat, was, du hast doch nie Mate getrunken? Ah ja, bei uns ist das irgendwie so, ja, mehr. Das ist keine Ahnung, wie aufs Klo gehen, täglich trinken wir einen Mate täglich irgendwie so und das ist für uns völlig normal. Und dann habe ich das eigentlich auch getrunken und habe gesagt, ja, okay, das ist schön und toll. Und dann habe ich aber Buenos Aires verlassen, da habe ich, wie gesagt, mal ein paar Mal Mate getrunken. Und dann bin ich eigentlich gute 1000 Kilometer durch Argentinien gefahren und dann bin ich irgendwann mal durch das Gebiet, kommt übrigens Che Guevara her aus dem Gebiet an der Grenze zu Misiones, Corrientes zu Misiones. In seinem Geburtsort bin ich vorbeigefahren oder durchgefahren von Che Guevara. Ich habe auch nicht gewusst, dass er Argentinier ist.
Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Argentinien ist. Aber eine Revolution hast du keine angefangen.
Seine Eltern waren Mate-Bauern.
Ah, da schließt sich der Kreis.
Seine Familie waren Mate-Bauern. Und hat übrigens von, wen es interessiert, von Che Guevara gibt es eine ganz tolle Verfilmung, und zwar die Motorcycle Diaries, ich glaube, Motorrad-Tagbuch, irgendwie sowas, die Reise des jungen Che, so heißt der Film auf Deutsch. Oder The Motorcycle Diaries gibt es, glaube ich, sogar umsonst eben zu sehen auf so einer freien Plattform im Internet. Ich glaube, ihr wisst welche. Und ist dann mit englischen Untertiteln und sonst Spanisch. Und der Che Guevara hat eigentlich auch wirklich was Tolles gehabt, weil er hat mit einem Freund zusammen das Motorrad genommen und sie sind einmal komplett durch Südamerika gefahren. Und dann später, gegen Ende seiner Reise, ist er dann irgendwie in so eine Revolution dann reingerutscht oder sowieso. Aber er hat eigentlich im Endeffekt, er hat er war Arzt, der hat Medizin studiert und hat halt auch, eigentlich wie ich, er hat sein Studium fertig gehabt, hat seinen besten Kumpel das Motorrad genommen, komm, wir fahren mal los. zwei Jungs auf dem Motorrad und auch nur uns in den Sinn. Und ist ein schönes Ding, muss man es schauen. Und ja, wie gesagt, da habe ich dann eigentlich in dieser Gegend, das ist dann die Regionen Corrientes und Misiones in Nordosten von Argentinien, und da wird dann auch sehr viel Mate angebaut. Und da bin ich dann zufälligerweise mal an einer Mate-Fabrik vorbeigefahren und habe mir gedacht, das schaue ich mal an. Und dann hast du natürlich, oh, hier und dort, das sind unsere Pflänzchen. Und überhaupt, eigentlich hat man überhaupt nicht so viel geredet und auch überhaupt nicht so viel gesehen. Aber dafür war die Verkostung umso größer. Also ja, hier, da musst du das und das und das und das probieren. Und hast 1000 Packungen umsonst bekommen. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, eigentlich so dumm ist das gar nicht. Da habe ich halt, man muss sagen, in Argentinien hat jede Tankstelle eigentlich auch heißes Wasser. Und dann habe ich mir da immer wieder mein heißes Wasser genommen, habe mir dann selbst meine Kaffeetasse genommen, habe da so einen Strohhalm da rein, habe da eine Schmate geschlupft und habe dann gemerkt, wow, für eine Fahrradpause ist es eigentlich ganz schön effektiv. Danach hat man wieder richtig Power und kann wieder ordentlich Gas geben. Und das habe ich dann wirklich durchgezogen und habe das dann immer auch mitgenommen und habe dann später auch alles gekauft. Also das war ein Geschenk von Carlos, der eigentlich Karl-Heinz heißt, der hat mir dieses Gefäß geschenkt und die Bombicha auch. Und damit habe ich dann eigentlich richtig angefangen, habe mich dann eben dann wirklich in diesen Lebensstil von Argentinien reingearbeitet und habe das eigentlich für mich persönlich übernommen und schaue gerade, dass ich täglich eigentlich mindestens einen Mate trinke. Also es ist pusht und es ist aber auch gemütlich gleichzeitig. Es ist was Besonderes.
Jetzt auch eine besondere Sache, Indonesien war ja auch ein Stop auf deiner Reise und ja. Da ist nicht der Mate, sondern der Kaffee wieder ganz groß.
Genau, Indonesien hat ungefähr, müsste man nachzählen, aber ich würde sagen schätzungsweise 100.000 Inseln, wovon wahrscheinlich 20.000 ein bisschen größer sind. Ich glaube, die größten Inseln sind Sumatra, Java, Kalimantan oder man sagt auch Borneo, dann Sulawesi und Papua. Das sind die größten Inseln von Indonesien, die fünf größten, und eigentlich hat Indonesien dann mindestens noch 10-mal so viel eigene Kaffeesorten, von jeder Insel eben eine. Und ja, was ich auch noch in Indonesien ganz lustig finde, da gibt es noch den sogenannten Luwak. Der Luwak ist ein Katzentier. Und das Katzentier hat eben diese Kaffeebohnen, diese frischen, immer gefressen und hat sie dann eben ausgeschieden, bis irgendein Kaffeebauer mal sich genötigt gefühlt hat, diesen Kot von diesem Luwak eben zu putzen, und hat sich daraus einen Kaffee gemacht. Einer muss es ja mal gemacht haben und hat dann festgestellt, es schmeckt ganz gut. Und dann hat man so peu à peu rausgefunden, dass in dem Magen-Darm-Trakt des Luwaks der Kaffee perfekt fermentiert wird. Und deswegen ist es der teuerste Kaffee, den du kaufen kannst, der Kopi Luwak. Und ja, das ist, ich habe persönlich schon mit ein paar Freunden eigentlich halt in Indonesien manchmal eben auch Späße gemacht. Ja, kannst du dir dementsprechend vorstellen, was da manchmal eben in Indonesien geht. Die machen halt auch Massentierhaltung mit dem Luwak und füttern halt nur noch den Luwak mit Kaffeebohnen und wollen halt dann den Kaffee. Mhm. Und dann habe ich zu Freunden auch gesagt, wahrscheinlich haben die Indonesier schon ein geheimes Genforschungsprojekt, wo sie einen Elefanten mit dem Luwak kreuzen wollen.
Da kann man mehr Masse machen auf jeden Fall.
Kann man mehr Masse machen, ja. Ja, und ansonsten fand ich halt Indonesien super, weil es gab halt einfach halt gefühlt alle 500 Meter irgendwie jemand am Straßenrand stehen, der eigentlich alles hat, also so einen kleinen Straßenstand, der hat dann auch immer 10 Thermoskannen gehabt, und dann gehst du bei dem vorbei. Meine Lieblingssorte war eigentlich immer ein Kapal Api und Satu Kapal Api und hab dann halt immer einen Kaffee getrunken. Das war super eigentlich in Indonesien. Dann, und Indonesier, die trinken halt toujours auch rund um die Uhr. Ich bin, glaube, Indonesien, muss ich sagen, es war für mich das gastfreundlichste Land der Welt. Es gab keinen einzigen Tag, wo ich nicht eingeladen worden bin auf was zum Essen, was zum Trinken oder einen Schlafplatz oder alle drei Sachen zusammen. Jeden Tag auf dem Fahrrad. Und ja, manchmal bist du dann auch irgendwie wieder bei einem Gastgeber und Kindern und sonst irgendwas und dann willst du gerade ins Bett gehen und dann kommt nochmal einer her und sagt, ah, willst du noch einen Kaffee vor dem Bett gehen? Nein, 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 danke schön.
Ich möchte schlafen.
Morgen wieder.
Jetzt ist ja auch noch eine Sache, das hatten wir gerade in der Pause so ein bisschen, dieses auch Zeit nehmen und auch bei Mate trinken, haben wir es ja auch schon des Öfteren jetzt angesprochen, dass es ja auch wie so eine Art, ja nicht nur Event ist, sondern man sich einfach ja auch auf jemanden einlässt, sich hinhockt, Zeit nimmt, miteinander redet und dann sich so Technologie und sowas erstmal hinten anstellt und auch so, ich nenne es jetzt mal Fremdbedürfnisse. Wie würdest du sagen, war das so allgemein, du kommst aus dieser mitteleuropäischen Sicht her, die Leute eigentlich permanent irgendwelche Reize, entweder sei es am Handy, sei es irgendwo draußen, elektronische Werbetafeln, alles nur bam, 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 bam. Mhm. Und dann bist du auf einmal in Ländern, wo du halt so merkst, nada.
Ja, klar. Es ist auch jedes Land ist irgendwie unterschiedlich, das muss man auch dazu sagen. Du kannst nie sagen, ja, das ist wie das oder das ist wie das. Das ist, jedes Land ist da komplett eigen. Und hat zum Beispiel Asien ist schon auch sehr, sehr mit Handys und sehr, sehr mit Technologie verwoben. Also so für mich waren ja so die ersten Länder eigentlich Sri Lanka. Und Sri Lanka habe ich am Anfang gar nicht mögen, weil es einfach ja, ein bisschen sehr touristisch war und die Menschen, die dort wohnen, auch sehr den Tourismus ausnutzen. Sprich, es gibt teilweise sogar Restaurants, wo man zwei verschiedene Speisenkarten hat mit unterschiedlichen Preisen. Also die eine ist auf Singalesisch geschrieben, die eine auf Englisch und der Preis ist abweichend. Und prinzipiell ist es halt sehr, sehr ausbeuterisch für den Touristen. Und das hat mir grundsätzlich auch mal nicht gefallen. Andererseits muss ich mir auch manchmal denken, in Sri Lanka bin ich auch angekommen und war eben genau auch dieser Europäer und war auch ziemlich respektlos einfach, weil ich habe einfach die Menschen halt auch immer auf Englisch angesprochen und habe mir gedacht, jo, das verstehen die eh und sowieso. Und dann erst nach einer Weile änderst du dich dann auch selbst, dass du dann halt in jedem Land eigentlich immer die Floskeln lernst. Was heißt denn guten Tag? Was heißt denn bitte? Was heißt denn danke? Was heißt denn wie geht's dir? Das sind so Sachen, und wenn du damit einen Einheimischen ansprichst, dann ist der auch ganz anders zu dir. Aber wenn du den immer nur mit Englisch ansprichst und dann musst du dich nicht wundern, dass du genau das auch empfängst. Du bist respektlos ihm gegenüber und dann wunderst du dich, dass er dich auch respektlos behandelt. Mhm. Aber wenn du zu ihm herkommst und sagst dann eben halt, Mambo Vipi ist Kiswahili, das heißt dann einfach, hi, wie geht's dir? Und dann sagt er dir auch schon, dann macht er ein Grinsen und sagt er, sawa, ja, passt schon. Und dann ist es eine ganz andere Kommunikation. Dann gehst du ganz anders auf die Leute zu. Und dann brauchst du meistens noch irgendwie, das habe ich im Schluss eigentlich auch ein bisschen gut rausgefunden, du brauchst noch irgendeinen Türöffner. Du brauchst zum Beispiel, ich will mal sagen, Namibia war auch eins der Länder in Afrika, die mir am meisten dann gefallen haben. Und es ist teilweise eben halt auch so, dass es auch das umgekehrte N-Wort gibt. Das heißt, in Namibia, in Suaheli heißt es Musungu. Musungu heißt im Endeffekt erstmal Weißer, kann aber auch Fremder bedeuten, kann aber auch jemand sein, Tourist, derjenige, der umgeht oder auch sehr abfällig eben gehen. Wenn Kinder sagen zum Beispiel, dann meinen sie einfach halt nur Weißer. Mhm. Wenn aber es Erwachsene sagen, dann kann es meistens eben sehr abfällig gemeint sein. Dass du zum Beispiel in ein Dorf reinfährst, dann sitzen da ein paar und dann sagen sie, ja, guck mal, da kommt so ein Musungu an. So. Jetzt habe ich mir auf Suaheli einfach halt einen Spruch sagen lassen von einem Freund und der war halt dann Mimi Siu Musungu Mimi Albino. Das heißt so viel, wenn jemand irgendwie hinterfällig irgendwie zu mir mich Musungu bezeichnet, dann habe ich zu ihm praktisch gesagt, ich bin gar kein Musungu, ich bin gar kein Weißer, ich bin nur ein Albino. Und dann war still. Dann haben alle Leute um mich herum haben dich gemustert. Und dann haben dann alle zum Lachen angefangen. Alle so ungefähr 10 Sekunden gemustert und so. Und dann haben sie natürlich, du hast natürlich eine spitze Nase. Natürlich bist du kein Albino. Aber es haben dann alle Leute zum Lachen angefangen. Und das war gut. Mhm. Weil damit bist du auf Augenhöhe aufgetreten. Damit hast du erstmal gezeigt, dass du ein bisschen Suaheli kannst, dass du souverän und selbstbewusst bist. Und einfach sagst, hey, ich bin auf selber Augenhöhe wie ihr. Ich bin nicht besser und ich bin nicht tiefer. Wir sind einfach auf gleichen Augenhöhe und wir können uns unterhalten halt. Also schiebt mich nicht in irgendeine Schublade rein oder sonst irgendwas. Ich schiebe euch auch nicht in eine Schublade rein. Und das war dann toll. Danach war dann eigentlich der Käse gegessen und du bist einfach ganz normal behandelt worden. Du hast auch nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt abzocken, dass du dir jetzt einen höheren Preis zahlst oder sonst irgendwas. Sondern es ist eher das Gegenteil. Die Leute sind dann zu dir gekommen und haben sich dann mit dir unterhalten. Was tust du hier? Wo fährst du hin? Und sowas so. Und da habe ich auch gemerkt, ein bisschen bescheiden zu wirken einfach halt. Du hast meistens mit Menschen zu tun, die haben noch nicht mal ihre Hauptstadt im Land gesehen. Wenn du denen jetzt irgendwie sagst, ich bin der Philipp und reise seit 3 Jahren um die Welt und ich war da und da und da und wunder was und pipapo. Nee, das darfst du nicht machen. Ich habe eigentlich dann immer nur zu den Leuten eigentlich gesagt, ich komme aus der letztgrößeren Stadt und fahre in die nächstgrößere Stadt. Das habe ich gemacht, mehr nicht. Dann sagen die Leute schon, uiuiui, ui, ui, du fährst nach Lusaka, das ist 500 Kilometer weg, dann weißt du, ja, es ist 500 Kilometer weg, aber im Vergleich zu dem, was hinter mir liegt, ist es gar nichts. Aber für die Menschen selber sind 500 Kilometer sehr viel. Und deswegen musst du es einfach respektieren und sagen, okay, gut. Ja, ich weiß, es ist viel, aber ich werde ankommen. Ich werde eine Woche lang fahren, um 500 Kilometer zu schaffen, aber ich werde es schaffen. Und du musst dich ein bisschen auf die Menschen darauf einlassen halt und nicht irgendwie sagen, puh, ich bin besser und nee.
Einfach kleine Törtchen backen.
Mach deine Schritte und gewinn dir dadurch die Sympathie. Aber wenn du immer ankommst und sagst, ich bin hier der Große aus Deutschland und ich, nee. Lass die Leute sagen. Hör doch einfach mal, schau mal, lass die Leute machen und tauch ein in ihre Kultur. Dann kommst du aus, dann kapierst du es auch besser, was eigentlich da passiert. So Afrika hat mich eigentlich auch komplett so ein bisschen geändert, weil man immer so über Afrika denkt, uiuiui, ja, drittes Weltland und alle leiden Hunger und schlimm, schlimm, schlimm. Und dann sieht man immer die Bilder im Fernsehen mit den hungernden Kindern und so. So ist es nicht. Es ist anders. Es ist komplett anders, aber das wäre jetzt eben eine längere Diskussion, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen will. Ich meine, die Frage war eben um den Respekt und sowieso. Und ich glaube, eins der wichtigsten Sachen, und das ist eben halt, das lernst du von heute auf morgen nicht, einfach halt dich mal selber ein bisschen zurückstecken und nicht die ganze Zeit mein Boot, mein Haus, mein Auto, meine Familie, bam, bam, bam. Nee, steck das alles mal zurück und sei einfach komplett bodenständig und sag einfach mal, ja, nee, ich bin der Philipp und ich komme aus Deutschland, ich fahre gerade von A nach B und mehr nicht. Und das ist wichtig eigentlich halt.
Gab es eigentlich jetzt gerade in den diversen Ländern, wo du ja auch gesagt hast, wo auch viel Strecke einfach zwischen Dorf A und Dorf B steht, wenn du dann da irgendwo genächtigt hast oder auch mal an der Seite gecampt hast, mal kurz so ein Zelt aufgeschlagen hast, waren dann da auch so, also wie schläft man, wenn man weiß, dass um einen rum gerade diverse wilde Tiere einfach laufen können?
Das war eigentlich weniger das Problem. Also ich habe tatsächlich eine Situation gemacht, aber in Afrika habe ich mir eigentlich kaum einen Kopf gemacht. Ich habe hier und dort eigentlich wirklich im Gebüsch neben der Straße da in Afrika geschlafen. Ja, teilweise habe ich auch Menschen konfrontiert, eben mit mir selbst, wenn es mal geregnet hat oder sowieso. Oder mal eine gute Situation war, dann bin ich da irgendwo hingegangen, habe die Menschen gefragt, darf ich hier zelten oder sowieso. Das war eigentlich nie ein Thema. Mit den Tieren habe ich mir in Afrika eigentlich am wenigsten Gedanken gemacht, weil welches wilde Tier geht im Umkreis von 100 Meter von einer viel befahrenen Straße irgendwie hausieren? Keins. Höchstens vielleicht mal tatsächlich ein Elefant, aber die siehst du dann auch wirklich nur eher in den Nationalparks. Und das mit den Fahrrädern ist es gar nicht so einfach, immer durch die Nationalparks zu kommen. Gibt einen Elefanten-Highway um Namibia und Botswana rum. Da haben wir auch mal teilweise, da habe ich mal tatsächlich Elefanten gesehen, aber so richtig, wirklich, nein. War eigentlich nichts, war tote Hose. Ich habe tatsächlich aber so eine Situation auch gehabt, das war in Thailand. Und in Thailand habe ich zum Beispiel halt, das war für mich auch so ein Umdenken, wo ich genächtigt habe an zwei zerfallenen Häusern in Waldesnähe und hinter den Häusern war ein Waschplatz mit so einer betonierten Fläche und so einem Wellblech drüber. Dort habe ich mein Zelt aufgebaut und habe dort geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich alles zusammengepackt von mir und dann merke ich so, wie einen Meter neben mir sich gerade eine Kobra aufbeugt und mich im Visier hat. Und in dem Augenblick, ich habe erst einen Schock gehabt und dann war mein zweiter Gedanke, okay, jetzt beweg dich nicht, bleib einfach mal so stehen, so wie du bist und wart. Und die Kobra schaut mich immer noch an und dann nach 30 Sekunden, einer Minute, geht die Kobra unter einen großen Stein und ist weg. Und danach habe ich voll die Panik gehabt, mein Zeug zusammenzupacken und da überhaupt wegzukommen und habe mir selbst dann im Nachhinein riesen Vorwürfe gemacht, wie dumm bist du eigentlich auch, warum gehst du an so einem Ort schlafen, er ist menschenverlassen, das Gras ist über einen Meter hoch, du siehst den Boden nicht, du bist selber schuld. Ab da an habe ich auch solche Plätze gemieden, wo hohes Gras war und menschenverlassen waren. Ich habe dann aber auch eine Lehre draus geschlossen und habe gemerkt, wenn ich da keinen guten Schlafplatz finde, dann gehe ich am Abend in den Tempel. Und in buddhistischen Tempel gehst du so rein, du schaust halt irgendwo nach einem Mönch, dann nimmst du deine Hände, faltest sie, sagst Sabadikap, nickst ihn an und fragst ihn dann irgendwie mit Zwergensprache oder sowas, hier kann ich irgendwie schlafen. Und ein thailändischer Mönch, der wird niemals im Leben Nein sagen, niemals. Der wird dich angrinsen und sagen, natürlich kannst du hier bleiben, hier, da kannst du hinlegen, da drüben hast du eine Toilette und eine Dusche. Hier hast du eine Flasche frisches Wasser. So läuft es halt ab. Und du kannst es aber auch genauso gut in Polizeistationen machen. Habe ich auch in Argentinien und in anderen Ländern auch mal gemacht. Dass wenn du einfach halt die Wahl hast zwischen Dschungel und in Argentinien war es auch mal so, da habe ich auch mal in den Dschungel reingeleuchtet, gibt es hier irgendwo einen Schlafplatz? Und da haben mich zwei gelbe Augen angeschaut. Da habe ich gesagt, da will ich nicht schlafen. und bin weitergefahren und dann 2 Kilometer später kam eine Polizeistation. Dann habe ich einfach gesagt, ja, kann ich hier schlafen? Ja, klar, kein Problem. Mach.
Wie wäre dann eigentlich deine Reise weitergegangen?
Die wäre noch gegangen über Kenia bis nach Addis Ababa, nach Äthiopien. Und in Addis Ababa hätte ich dann tatsächlich einen Sprung gemacht, weil im Sudan ist gerade noch ein bisschen ein Problem. Also so vor einem halben Jahr ging es los. Sie haben ihren Diktator gestützt und haben gerade einen kleinen Bürgerkrieg im Land. Und das ist gerade das Problem mit dem Geld. Es gibt keine Geldautomaten mehr im Sudan. Und deswegen hätte ich Sudan übersprungen. Und Ägypten ist gerade auch nicht so toll mit dem Fahrrad, weil Militärstaat, sprich du bist ständig unter Überwachung. Und wäre dann von Addis Ababa bis nach Kairo geflogen, hätte in Kairo den Freund besucht und wäre von Kairo bis nach Lissabon und von Lissabon wäre ich dann heimgeradelt bis nach Ulm. Dieses kleine Stückchen da noch.
Ja, die paar Kilometer.
Die paar Kilometer. Wäre ich dann so bis zum Anniversary der Plan gewesen, zum FreeFM-Jubiläum oder spätestens bis zum Donaufest da zu sein. Also das war so ungefähr der ursprüngliche Plan. Corona hat alles ein bisschen geändert.
Ich wollte gerade sagen, und dann kam eben das Virus und auf einmal warst du hast gesagt, mitten in Kenia und dann ging es darum, halt irgendwie auch nur nach Ulm zu kommen.
Ja, die Geschichte war eigentlich nur so, ich bin bis an die kenianische Grenze gefahren von Tansania und long story short, der Grenzer hat gesagt, du darfst einreisen, aber du darfst nicht Fahrrad fahren. Und ich hätte dann einen Bus nehmen sollen nach Mombasa oder Nairobi und hätte von dort auch Tschüssikowski sofort mit dem nächsten Flieger nach Hause. Und der war sehr angespannt und die Situation war sehr angespannt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht weiß, wie ich jetzt hier von der kenianischen Grenze nach Mombasa komme, was 60 Kilometer waren oder sowieso, und der Typ hilft mir überhaupt nicht. Er sagt, er gibt mir einfach nur Vorschriften und ich weiß nicht, wie ich diese einhalten soll und hilft dir auch nicht. Dann sagt, nee, dann will ich auch gar nicht nach Kenia rein, dann bleibe ich lieber in Tansania, weil da war die Lage noch nicht so angespannt. Man muss auch sagen, Afrika hat einen ganz anderen Bezug zu Virus und sowieso. Die haben auch mal Ebola-Erfahrungen gehabt und Afrika tickt dann ganz anders. Und ja, und dann bin ich im Endeffekt eigentlich zurückgefahren nach Bagamoyo, habe da wieder einen Freund besucht und dann kam es eigentlich kurzerhand, dass mir eine Freundin meinen ganzen Rückflug organisiert hat und ehe ich mich versehen habe, bin ich eigentlich schon im Flieger drin gesessen und hier wieder gelandet. Also der Kopf, der war noch im tiefen Afrika, aber ich war dann schon da. Mhm. So wirklich registriert habe ich das eigentlich noch gar nicht, als sie dann da war.
Jetzt nach einem halben Jahr, du hast ja von gefühlt jeden Tag einen neuen Abschnitt, eine neue, einfach was Neues zu sehen, was Neues kennenzulernen, auf, ich komme jetzt erstmal gar nicht weg. Also wie war so diese Umstellung von, ich bin mein eigener Herr und fahre jetzt dahin, wo ich Lust habe, zu, ich muss gucken, dass ich irgendwie hier bleibe.
Ja, die Umstellung an sich, muss ich sagen, ich fand den Lockdown bezüglich Corona in Deutschland eigentlich jetzt gar nicht mal so schlimm. Es war sogar sehr schön, ehrlich gesagt, weil es war mein Bruder, war auch bei meinen Eltern, der hat Homeoffice gemacht, der arbeitet gerade in Österreich und der konnte dann gar nicht mehr nach Hause, hat dann zum Glück seinen Laptop dabei gehabt und konnte dann von daheim arbeiten. Dann waren meine Eltern da und ich und dann war das eigentlich so gefühlt, keine Ahnung, wann wir zum letzten Mal alle vier unter einem Dach waren. Das ist ewige Zeiten her und das fand ich dann eigentlich schon schön. Ich habe dann halt auch so persönlich war es für mich eigentlich so die Umstellung von Minimalismus auf Materialismus. Das hatte ich, da habe ich erstmal so einen umgekehrten Kulturschock erlebt. Also so diesen Kulturschock hatte ich, als ich einen Kleiderschrank aufgemacht habe. Du machst einen Kleiderschrank auf und dann macht's bumm. Mensch, wer soll denn das alles anziehen? 20 Hosen, 30 T-Shirts und alles Mögliche. Und ich habe 3 Jahre lang aus 5 Fahrradtaschen gelebt. Das ist ein Riesending. Also das ist. Und ja, natürlich auch wieder die schwäbische Art. Das ging mir am ersten Tag, habe ich das schon gemerkt. Das war irgendwo da, als ich rausgefahren bin, da Richtung Elchingen, da, nachdem ich mich mit dem Timo unterhalten habe, der hat mich am Bahnhof abgeholt. Und dann hat er mich danach freigelassen, dann bin ich gefahren und ich bin erst mal wieder auf einer deutschen Straße gefahren und im Kopf habe ich natürlich noch richtig Linksverkehr gehabt. Afrika ist alles Linksverkehr, jetzt bist du auf einmal wieder hier im Rechtsverkehr, fährst irgendwie am Straßenrand, ja wo fährst du jetzt? Fährst du auf der Straße, fährst du auf dem Gehweg? Und dann bin ich mal auf dem Gehweg ausgerissen und sofort wieder eine alte Oma, das ist ein Gehweg, dahin fahr ich, du nichts verloren. Oh scheiße. Und das war alles neu für mich, dass man da angepöbelt wird, wenn man Fahrrad fährt oder überhaupt. Und das war für mich wieder so ein riesen Umdenken. Okay, gut, komm mal wieder klar. Und dann am ersten Tag, als ich dann hier war, am 2. April, hatte ich ein Interview mit der Zeitung an der Donauwiese. Und da hat mich, ich glaube, das war so das Schlimmste, was mich damals erwischt hat, weil ich bin durch die Friedrichsau gefahren und ich habe Afrika noch im Kopf gehabt. Ich war einfach Afrika gewöhnt. Und Afrika ist es so, jeder grüßt jeden jederzeit, hat immer ein Lächeln dabei. Und ja, die Menschen sind halt arm, aber sie sind trotzdem glücklich. Das ist das, was man immer vergisst. Das sind zum Beispiel 3, 4 Kinder auf dem Fahrrad, die kommen kaum an die Pedale runter, weil es einfach ein Altherrenfahrrad ist, so was bei uns schon irgendwie weggeworfen wird. Das fahren da unten halt die Kinder oder jeder. Oder du hast halt einfach halt, die Kinder kommen auch öfters her, winken dir oder fragen manchmal natürlich auch nach Geld. Manchmal gibst du Bonbons oder so. Und manchmal schaust du nach links und schaust nach rechts, aber irgendwelche Kinder rufen, dann schaust du da oben im Baum. Ah, guck mal, da sitzen 5, 6 Kinder da oben im Baum und winken die runter. Und es ist einfach schön. Und jetzt fährst du mit dem Fahrrad durch die Friedrichsau. Du hast dieses Feeling noch drin im Kopf. Und dann fährst du auf einmal in die Friedrichsau. Okay, keiner grüßt keinen. Es ist normal. Aber jeder hat eigentlich alles. Jeder hat die neuesten Klamotten, das schickste Fahrrad, so riesen Ballonreifen. Der eine fährt Kajak, der andere macht das. Aber das Schlimmste fand ich, kein Mensch lächelt. Keiner lächelt. Das ist, jeder hat eigentlich alles und ist trotzdem irgendwie unglücklich.
Man weiß gar nicht, was man eigentlich hat. Man weiß
gar nicht, was man eigentlich hat. Das fand ich das Traurige halt, so irgendwie das wieder zu realisieren und in dieser Welt wieder zu leben halt, irgendwie zu sagen, ihr habt eigentlich alles, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch eigentlich geht, ihr seid aber trotzdem noch unglücklich.
Dann würde ich sagen, bevor wir ganz zum Ende kommen von unserer Stunde, die wir jetzt auch schon wieder sehr schön gefüllt haben, natürlich am Anfang erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal wirklich eine Stunde. Und ihr merkt es ja selber auch da draußen. Das ist ein Bruchteil, was wir gerade angeschnitten haben. Wahrscheinlich können wir da ein Jahr raus, jeden Tag eine Stunde draus erzählen, was da alles passiert ist. Aber vielleicht, um es ganz knackig auf den Punkt zu bringen, vielleicht so in einem Satz, was für dich diese 3 Jahre, was die aus dir gemacht haben.
Ich würde sagen, Selbsterkenntnis. Das ist ein bisschen schwierig. Es ist natürlich, du kommst wieder hier an und hast eine riesen Selbsterkenntnis und hast ganz andere Werte eigentlich halt. Und mein Problem ist gerade, was ich eigentlich habe, ich werde wieder mit dem Leben hier wieder konfrontiert. Das heißt, ich bin zum Beispiel angekommen, ich habe an einem Buch geschrieben und habe Filme editiert und sonst irgendwas. Jetzt kommt aber, jetzt, ich habe in der Welt viele Namen gehabt, aber hier habe ich im Endeffekt die Bezeichnung Hartz IV und schwer vermittelbar, weil ich schreibe gerade Bewerbung ohne Ende und sowieso, und das hat sich eigentlich in mir verändert halt. Ich schreibe gerade eigentlich Bewerbung. Ich habe alle meine Kultursachen, alle meine Sachen jetzt einfach mal auf den Haken getan und habe gesagt, das mache ich irgendwann mal, wenn der Kopf wieder frei ist. Aber hier werde ich irgendwie ständig halt mit Zeug belastet, die an mir rütteln. Und das hat mich auch tatsächlich halt eine krasse Depression und eben halt durch nur Absagen oder keine Antworten in eine ziemliche Frustration eben halt reingewickelt, wo du dir selber manchmal eigentlich auch denkst, bin ich ein Monster. Offensichtlich ist es manchmal eben das Problem, weil ich habe Physik studiert, ich bewerbe mich gerade habe mich am Anfang eben auf Stellen eben im Physikbereich beworben, aber du kriegst teilweise nicht mehr Antworten und sowas. Und das ist halt dann schon auch klar, na gut, der Typ, der hat erstmal lange studiert, dann hat er nicht die besten Zensuren und anstatt dann irgendwas zu arbeiten, ist er 3 Jahre lang um die Welt gefahren. Er hat einen riesen Erfahrungsschatz, aber er hat keine Berufserfahrung. Sorry, können wir nicht nehmen. Und das ist dann irgendwie eigentlich das Schade, weil eigentlich habe ich sehr viel, wo du dir eigentlich denkst, ich kann sehr viel geben und ich habe sehr viel Perspektiven gesehen und kann das eigentlich auch in jeder Hinsicht dir irgendwie sagen, hey, guck mal das, in dem Land wird man so machen oder irgendwie sowas halt. Kann, und das habe ich auch gelernt, also egal was du nimmst, egal was für ein Argument du nimmst, schau es immer von jeder Perspektive an. Gerade, ja, es gibt so viele Sachen, so viele Themen, wo wir manchmal reden halt, bla bla bla. Aber es ist meistens eben halt bei uns eigentlich immer, schaut man es immer nur von einer Perspektive an und sagt, ja, das ist blöd. Mhm. Aber seh es mal von einer anderen Perspektive. Bestes Beispiel. Zum Beispiel, ich war in Brasilien, als der Regenwald gebrannt hat. So, bei eurer Seite hat man hauptsächlich, ja, da ist auch rechtsradikale Bolsonaro und überhaupt, und der brennt den Regenwald ab und überhaupt. Ich war in Brasilien. Ich habe mit den Brasilianern geredet. Was die meinen? Ja, der Regenwald, der brennt jedes Jahr. Das ist denen ihre Meinung. Das ist egal, ob das der Bolsonaro oder der Vorgänger oder der Nachfolger ist. Der Regenwald wird jedes Jahr brennen. Das ist nicht der Point. Die Sache ist die, wie halt die Medien halt hier berichten. Es ist halt einfach halt, und der Bolsonaro, er hat halt im Endeffekt eine Daseinsberechtigung, weil Brasilien ungefähr 20 bis 26 sozialistische Parteien hat. Und das Nachbarland ist Venezuela. Und Venezuela ist auch sozialistisch. Und die Brasilianer haben halt einfach Angst, dass eine sozialistische Partei in Brasilien mit Venezuela kooperieren will. Und das wäre der Untergang auch für Brasilien. Weil Venezuela hat eins der größten Ölreserven der ganzen Welt und sie grenzen mit den Ölreserven auch in Brasilien an. Und sie denken halt einfach, wenn wir sozialistisch wählen, dann sind wir das nächste Venezuela. Das ist, warum Brasilien eben so tut. Die andere Seite mit dem Regenwaldbrand, ich finde halt einfach halt, ja gut, das ist nicht schön, dass der Regenwald brennt, aber andererseits, ich war auch in Jakarta und jeden Tag hast du Rauchschwaden von Sumatra rüber. In Sumatra brennen jeden Tag die Urwälder, die Regenwälder, und es werden halt einfach gerodet, um Palmöl anzubauen. Aber darüber wird nicht berichtet. Und das finde ich manchmal so messen mit zweierlei Maß. Und das finde ich eigentlich schon, das hat mich insofern eigentlich schon geändert, dass du halt einfach, egal welches Argument du nimmst, beleuchtest von allen Seiten und dann kannst du drüber reden. Mhm. Aber nur jetzt zu sagen, den Bolsonaro finde ich blöd, was die Medien sagen, na, das ist einfach. Das ist zu einfach. Das ist Meinungsmache. Und so ist es mit vielen Sachen. Und jetzt, wie gesagt, ich schaue jetzt, dass ich eigentlich jetzt gerade unterkomme und bis jetzt habe ich eigentlich auch noch nicht viel hier wieder in Ulm gestartet. Im Augenblick wünsche mir jetzt eigentlich gerade nur irgendwo unterzukommen, einen Beruf zu finden und ein bisschen Ruhe einfach auch im Kopf zu finden. Das ist halt einfach blöd, wenn du so zwischen Tür und Angel bist und noch gar keine Perspektive. Ich habe das Problem, dass ich habe 3 Jahre lang mein Ziel vor Augen gehabt. Ich wollte mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Ja, cool, hab's gemacht, habe ein Ziel gehabt, aber hier habe ich jetzt gerade kein Ziel. Und das ist das Problem, was mich gerade stört. Aber jetzt mal schauen jetzt. Im Endeffekt, was ich euch allen mitgeben kann, ist noch auch ein super tolles letztes Stück, und zwar mit dem Titel Hakuna Matata, und es ist Kiswahili. Man spricht diese Sprache in Tansania, auch in Kenia, Uganda und Ruanda, und Hakuna Matata heißt, mach dir keine Sorgen, es wird schon alles gut. Hakuna Matata, komm mal runter. Und es war
Trink Mate
und chill mal und lass das Leben leben und versuch's nicht übers Knie zu brechen. Und ich glaube, das ist manchmal, was man hier halt in Deutschland tut und das, wo ich auch gerade so ein bisschen drin bin. Also von dem her, ich ende die Sendung mit den Worten Hakuna Matata und da können wir jetzt auch noch das tolle Lied dazu spielen.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.